loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Es ist Fifi, Radio Lokomotivo auf Rabe. Heute hören dir Stimmen rund um die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung. Anfangs Mai hatten sie in Zürich eine Kundgebung gehabt. Ebenfalls Anfangs Mai war der Tag vor Arbeit. Wir hören, was die Leute mit dem Wort Arbeit alles verbindet. Und wir reden mit dem Sozialarbeiter über sein alltägliches Arbeiten in der Psychiatrie. Am Mic bin ich, der Simon. Natürlich würde es mich freuen, wenn du die ganze Sendung dabei bist.
Loco, loco, radio loco, motivo.
Vor 3 Wochen, am 2. Mai, war die nationale Kundgebung zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Zürich auf dem Helvetiaplatz. Es war eine vielfältige Ansammlung von Menschen aus der ganzen Schweiz. Unsere Redaktionskollegin Tanja war vor Ort und hat die Stimme eingefangen. Gell, Tanja?
Ja, Simon, es war ganz bunt. Betroffene mit und ohne Behinderung, sichtbar und unsichtbar. Angehörige, Freunde, Verbände, Aktivisten und Politiker waren auf dem Helvetiaplatz. Ich habe unterschiedliche Anwesende gefragt, warum sie nach Zürich gekommen sind und was ihre Wünsche betreffend Inklusion sind. Gründe sind kulturbunt. Der Platz war voll Menschen, die Sitzbänke waren alle komplett besetzt. Die Vanessa Grand hat in alle 3 Landessprachen fast 20 Interventionen und Reden angesagt und durch das Programm geführt. Auf, vor, neben, der Hinterbühne, überall waren interessante Leute, um Gespräche zu führen. Die Auswahl war nicht einfach. Für die Kundgebung ist extra ein Song, Inklusionssong, entstanden. Er heisst wie das Motto «Nichts über uns, ohne uns» von Rolling Queen und geschrieben von Roger Sager.
Unsere Körper setzen uns Grenzen, unsere Herzen aber kämpfen. Können nicht gehen, hören, sehen, manche Dinge nicht verstehen. Doch Mut und Stärke sind unsere Waffen. So vieles, was wir trotzdem schaffen. Drum sagen wir, nicht über uns, ohne uns, unsere Zukunft bauen. Niemals zurück, nur nach vorne schauen. Lass uns neue Wege beschreiten. Das öffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Zusammen schaffen wir alles. Glaube mir, und aus dir und mir wird endlich ein Wir. Nichts über uns, ohne uns. Wir wollen selbst bestimmen, wo wir leben, was wir arbeiten und wen wir lieben. Keine Plüschtiere, die man streichelt und in eine Ecke stellt. Wenn's euch gerade so gefällt in eurer ach so perfekten Welt. Denn während wir all die Erschwernisse des Alltags meistern, entwickeln.
Als erstes konnte ich mit dem Sohn und seiner Mutter aus der Ostschweiz reden.
Was wollt ihr wissen von mir?
Ich möchte gerne wissen, warum du heute da bist und was du dich für die Zukunft wünschst.
Es ist ein toller Tag heute. Viele Leute hier oben im Helvetiaplatz. Schön hier.
Sehr gut. Und bist du alleine da oder hast du jemanden mitgenommen?
Ich bin mit meiner Mutter unterwegs.
Wollen wir vielleicht die Mami noch fragen, was sie möchte sagen?
Ich bin seit 1979 für Gleichberechtigung von Menschen mit einer Beeinträchtigung, dann hat man noch Behinderte gesagt, unterwegs. Und für mich ist es einfach wieder mal ein Anlass, mehr auf den Platz zu kommen, unter Leute zu sein und einfach zu sagen, hey, wir sind alle da und wir wollen alle gleichberechtigt sein. Ich bin sehr froh, dass mein Sohn selbstständig wohnen kann mit Assistenz von der Pro-Infirmis, was in seinem Fall nicht ganz selbstverständlich ist. Ich kenne viele, die in einer gleichen Situation wären und auch das Bedürfnis hätten, aber es einfach nicht realisierbar ist. Wie gesagt, wir sind mega dankbar, dass er alleine wohnen kann.
Es waren wirklich alle Landessprachen vertreten. Im nächsten Interview hören dir Denise Garniel aus dem Tessin, erst original auf Italienisch und dann Übersetzung von ihrer Kollegin auf Deutsch.
Quindi fate in modo che esistiamo, ascoltateci, insieme si può, insieme ce la faremo.
Okay, ich bin der Denise Garniel, ich komme aus Tessin, ich wohne in Bellinzona, ich bin eine Aktivistin für die Behindertenrechte. Ich bin hier auf dem Platz im 2. Mai, damit die Gesellschaft und die Macht unsere Stimme zuhört, damit sie weiß, dass wir leben, dass wir fühlen, dass wir, ja, einfach, dass sie zuhören, und ich werde es weitermachen, damit es so bleibt und weitergeht.
Es war mir eine besondere Freude, kurz persönlich mit dem Nationalrat Islam Aliyecic sprechen zu können. Er ist eine treibende Kraft für die Inklusionsinitiative und vertritt seit 2023 eine starke Stimme im Nationalrat für die Anliegen von Menschen mit Behinderung.
Also, ich bin von Anfang an mit der Kundgebung unterwegs.
Ich bin von Anfang an bei der Kundgebung unterwegs. Wir sind am Anfang 10 Nase.
Und jetzt sind wir bei 100 bis 1000 Leute.
Und jetzt sind wir schon im Bereich 1000 Leute.
Und das zeigt auch, wir sind mega viel.
Das zeigt auch, wir sind mega viel.
Ja, und meine Hoffnung ist, oder mein Wunsch ist,
meine Hoffnung ist, oder mein Wunsch ist,
dass wir wirklich die Gesellschaft sagen können, dass wir 1,8 Millionen Menschen mit Behinderung sind.
Wir können der Gesellschaft zeigen, dass wir 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen sind.
Und dass es nicht nur eine Zahl ist, sondern wir sind so viel.
Und dass das nicht einfach eine Zahl ist, sondern wir sind so viel.
Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Trialoco-Sendung vom Februar 2026, wo Menschen mit Erfahrung als Angehörige der Psychiatrie mitdiskutiert haben. Stand By You vertritt die Angehörigenbewegung und war natürlich auch in Zürich dabei gewesen.
Ja, ich bin Bruno von Stand By You Schweiz und Stand By You Ostschweiz. In der Schweiz bin ich noch diese Woche Vorstandsmitglied und dann demissioniere. Und in der Ostschweiz bin ich Präsident. Stand By You will wirklich schauen, dass die Angehörigen besser gesehen werden, mehr einbezogen werden, dass man es auch ernst nimmt und dass man auf ihre Anliegen viel stärker eingeht. Heute ist es doch so, dass viele Kliniken und Organisationen schreiben, wie wichtig dass uns die Angehörigen sind. Das ist so wie im Schaufenster, das ist wunderbar, aber wenn man in den Laden reinkommt, dann ist nichts mehr von dem umeinander. Und gegen das müssen wir und wollen wir kämpfen, weil es gibt so viele Angehörige, die ganz schwere Zeiten durchmachen, allein gelassen werden, gerade von den Institutionen, und eher an den Rand gestellt, anstatt in die Mitte, wo sie hingehören sollen.
Merci vielmals und haben wir noch Begleitung?
Ja, hallo zusammen, ich bin Renata. Ich bin bei Stand By You Schweiz Mitglied im Strategieteam. Und ja, setze mich auch sehr fest für die Anliegen der Angehörigen ein. Ich bin selber Angehörige. Ich komme aus einer Familie, wo es sehr viele verschiedene psychische Erkrankungen gegeben hat. Und habe sehr schwere Zeiten durchgemacht, als Kind vor allem, von einer psychisch kranken Mutter. Und darum gehe ich heute auf die Straße, wegen genau dem, was der Bruno gesagt hat. Die Angehörigen sind systemrelevant. Sie sind absolut zentral, wenn es darum geht, um die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Weil wenn die Leute aus den Institutionen heimkommen oder rauskommen, wo gehen sie hin? Eben heim. Und ja, dort sind Angehörige, die in der Regel nicht ausgebildet sind. Und in der Regel kommen ja die Leute auch nicht raus in einem komplett, wie soll ich sagen, gesunden, was auch immer das heisst, aber in einem komplett gesunden Zustand. So ja, sind das zum Teil sehr, sehr, sehr schwierige Situationen, die man muss handeln muss.
Als nächstes hört man Iris Hartmann, sie ist Geschäftsleitung vom Verein für eine inklusive Schweiz.
Das ist der Verein, der hinter der Inklusionsinitiative steht und die auch vorwärts bringt. Ich bin heute da als Privatperson, aber auch als Geschäftsleiterin, weil mir das Thema mehr als wichtig ist. Es beschäftigt mich im Alltag, weil das Thema Assistenz so wichtig ist. Assistenz, ohne das geht es nicht, und es ermöglicht vielen, vielen Menschen mit und auch ohne Behinderung am Alltag teilzunehmen, sei es in der Schule, sei es beim Arbeiten, sei es bei der Freizeit und auch selbstständig zu leben. Ich finde es unglaublich schön, wie viele Leute das heute da sind, wie vielfältig das die Leute sind und dass man auch spürt, sie kommen von überall her. Das braucht es jetzt aktuell, um auch in der Öffentlichkeit aufzuzeigen, wir sind viele, wir schauen an, was in Bern jetzt gerade passiert, auf der politischen Ebene, so dass wir den öffentlichen Druck hochhalten können.
Jetzt kommt ein engagiertes Votum für die Behindertensession 26 vom Urs aus Baselland.
Hey Tanja, du musst mich etwas fragen. Du musst mich nicht erstechen mit dem Mikrofon. Also, was willst du wissen?
Ich möchte gerne wissen, warum du heute da bist und was du für die Zukunft hoffst.
Also ich bin eigentlich hier wegen der Inklusion, um mich ein bisschen zu vernetzen. Pro Infirmis macht die Sessionswahl 26. Ich habe dort kandidiert und ich bin eigentlich dafür, dass die psychisch erkrankten Leute besser und mehr vertreten sollten sein, wie sie jetzt im Moment sind. Aber es ist ein super Job, den Session 23 gemacht hat. Also alle die, herzlichen Dank für die ganze Arbeit, auch, die bis jetzt geleistet worden ist. Das hat mich überzeugt. Ja, und jetzt wollte ich da ein bisschen live dabei sein und mich auch ein bisschen vernetzen.
Der Anlass war auch der Grund für die Abgabe von 11 Forderungen an die Politik zum Thema Assistenz. Assistenz als Schlüssel zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Assistenz bedeutet Hilfe im Alltag. Die wichtigsten sind zum Beispiel, Assistenz ist ein Recht, gleiche Regeln für die ganze Schweiz, Assistenz für alle Lebensbereiche, selber über die Assistenz entscheiden, freie Wahl von Wohnform und Assistenz im Gesundheitswesen.
Wir wollen mitreden. Wir wollen mitentscheiden. Denn es geht um unser Leben.
Dieses Satz ist für uns mehr als ein Motto. Er ist ein Anspruch auf Recht.
So viel zu den vielfältigen Stimmen an nationaler Kundgebung zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Zürich. Wir hoffen, dass sich etwas zum Positiven verändert.
Rabe. Da stehe ich vom Bahnhof und hab jetzt doch glatt vergessen, was ich hier soll, will ich bei McDonald's einen Burger essen. Hab's notiert auf meinem Smartphone, such's in meinen Taschen. Vergebens, vor mir hockt im Eingang, frierend, ungewaschen. Ne Frau, die kenn ich, die streckt mir durchnässt vom Regen. Um ne Münze bettelt eine leere Blechbüchse entgegen. Ist das nicht Frau Schuster, die noch vor einem halben Jahr Filialleiterin bei der Stadtsparkasse war? Die hat alle ihre Zweigstellen quasi über Nacht die Personaldecke verschlankend einfach dicht gemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich immer nur im Kreise drehe, mir selbst ein Rätsel bin und die Welt nicht mehr verstehe. Doch dafür hat ein anderer das jetzt aktuelle Zeitgeschehen vor mehr als 160 Jahren schon vorausgesehen. Ich zitiere. In unseren Tagen scheint jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger zu gehen. Wir sehen, dass die Maschinerie, die mit der wundervollen Kraft begabt ist, die menschliche Arbeit zu verringern und fruchtbarer zu machen, sie verkümmern lässt und bis zur Erschöpfung auszehrt. Die neuen Quellen des Reichtums verwandeln sich durch einen seltsamen Zauberbann zur Quelle der Not. Zitat Ende. Noch im letzten Jahr, als die verfluchte Hackerratte mein Konto bis auf den letzten Cent geplündert hatte, setzten Sie mir meinen Dispo gnadenlos, Frau Schuster. Auf null vielleicht erinnern Sie sich daran ja noch duster. Sie sollten mir jetzt leid und doch empfinde ich nur Häme. Schadenfreude, Rache, Durst, ja Mordlust und ich schäme. Mich nicht mal dafür, fühl mich krank, wie werd ich bloß. Dieses Hass-Pandemie-Virus in mir jemals wieder los, das längst den ganzen Globus zu verseuchen droht und der Menschheit Katastrophen, Kriege bringt und Tod. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich immer nur im Kreise drehe, mir selbst ein Rätsel bin und die Welt nicht mehr verstehe. Doch dafür hat ein anderer das jetzt aktuelle Zeitgeschehen vor mehr als 160 Jahren schon vorausgesehen. Ich zitiere. Die Siege der Wissenschaft scheinen erkauft durch den Verlust an Charakter. In dem Maße, wie der Mensch die Natur bezwingt, scheint der Mensch durch andere Menschen oder durch seine eigene Niedertracht unterjocht zu werden. Zitat Ende. Stehe immer noch vom Bahnhof, mein Gedächtnis, es hat Risse. Was soll ich hier, mein Smartphone, wie ich es vermisse? Seine Algorithmen sind ja viel genauer, schlauer, als ich je war, bringen auch auf die Dauer viel mehr Power. Also warum bin ich hier, lass mich noch mal kurz überlegen. Will ich was essen? Nein, dass ich pappsatt bin, spricht dagegen. Ach, jetzt fällt mir's wieder ein, wollte ja nur mal zum Klo. Das muss doch irgendwo hier sein, wenn ich nur wüsste, wo. Mein Orientierungssinn war auch schon besser lange her. Inzwischen find ich ohne Navi meinen eigenen Arsch nicht mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich immer nur im Kreise drehe, mir selbst ein Rätsel bin und die Welt nicht mehr verstehe. Doch dafür hat ein anderer das jetzt aktuelle Zeitgeschehen vor mehr als 160 Jahren schon vorausgesehen. Ich zitiere. Selbst das reine Licht der Wissenschaft scheint nur auf dem dunklen Hintergrund der Unwissenheit leuchten zu können. All unsere Erfindungen und unser ganzer Fortschritt scheinen darauf hinauszulaufen, dass sie materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben zu einer materiellen Kraft verdummen. Karl Marx. Rede auf der Jahresfeier des People's Paper am 1. April 1856 in London.
Als nächstes geht es bei uns um das Thema Arbeit. Der Bruno hat verschiedene Leute gefragt, was für sie Arbeit bedeutet. Zuerst aber erzählt er euch, wie Wikipedia Arbeit definiert.
Hallo zusammen. Arbeit ist das heutige Thema. Arbeit wird definiert als eine bewusste, zielgerichtete, planmäßige und oft bezahlte menschliche Tätigkeit, die der Existenzsicherung, Bedürfnisbefriedigung und Strukturierung des Alltags dient. Sie beinhaltet körperliche oder geistige Anstrengung und wird häufig als Verpflichtung empfunden. Wichtige Aspekte und Beispiele der Arbeit. Erwerbsarbeit, Berufs. Haupttätigkeit zum Geldverdienen, zum Beispiel Angestellter, Selbstständiger, Minijobber. Hausarbeit, Care-Arbeit. Unbezahlte Tätigkeiten wie Putzen, Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen. Ehrenamt, freiwilliges Engagement ohne Bezahlung. Schulische, akademische Arbeit, Hausaufgaben, Lernen, Forschen, zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit.
Wie versprochen, hören wir jetzt ein paar Stimmen von Leuten, was sie mit Arbeit verbindet.
Hallo Jason, ich habe ein paar Fragen zur Arbeit. Als erstes möchte ich von dir wissen, die drei Wörter, die dir Sinn kommen, zur Arbeit.
Also zur Arbeit kommt mir in den Sinn. Es ist so, Sinn ist sicher mal regelmässiges Einkommen. Dann Müdigkeit, reserviert sein den ganzen Tag. Und Müdigkeit, regelmässiges Einkommen. Das sind gerade so die drei Sachen, die mein Einkommen, ja.
In welcher Form arbeitest du? Auf was?
Ja, wie man es bereits schon rausgehört hat, ist es Müdigkeit und so. Es ist eigentlich ein handwerklicher Job. 70% handwerklich, 30% bin ich im Büro. Betriebselektriker in der Industrie tätig, wo es sehr vielseitige Arbeit gibt. Es kann sein, dass ich muss putzen oder eine Art Hauswart in der Industrie. So quasi die Person, die man muss ansprechen muss, wenn es irgendein elektrisches Problem gibt, sei es mit der Maschine oder sonst irgendetwas, bin ich zuständig, das Problem zu lösen, dass die Leute wieder arbeiten können. Und bin auch zuständig, dass wenn das Inspektorat kommt, dass du alles kannst vorweisen kannst, dass das Elektrische in Ordnung ist. Weil die Industrie ist es halt, gibt es auch andere Vorschriften als in einem Gewerbegebäude oder im Privathaushalt.
Wie viel Prozent arbeitest du?
Ich arbeite ein Leben lang immer 100%. Ich habe mir mal überlegt, 80%, was eine Phase gegeben im Leben, was mir besser gegangen ist. Aber momentan ist das nicht in Frage. Es ist auch schwierig in diesem Beruf, weniger als 80 oder 100% zu arbeiten, weil es quasi den ganzen Tag beansprucht. Mit diesem Job musst du fast 100% arbeiten. Es ist nicht so wie in der Pflege oder im sozialen Bereich, dass du 30-40% arbeitest. Es ist eigentlich immer 100%.
Als erstes möchte ich von euch wissen, drei Wörter, die euch hinkommen, zum Arbeit.
Zum Thema Arbeit. Tagesstruktur. Es gibt für mich einen Rhythmus in die Woche, ins Leben. So ein bisschen Fixpunkte, die für mich sehr wichtig sind. Genau. Dann Lohn. Oder so, also, ja, mal, ich kann ja auch arbeiten, damit ich Lohn bekomme und mein Leben kann finanzieren kann. Und ich mache es auch einfach gerne. Also Zufriedenheit, es gibt mir auch Zufriedenheit. Ich mache das, was ich mache, mache ich gerne.
In welcher Form arbeitet ihr heute, wenn ich frage da?
Also ich bin Pflegefachfrau. Ich arbeite im Schichtdienst, früh und Spätdienst, genau. Und es gibt so Abwechslung mit dem ganzen Schichtdienst. Und prozentual sind es 90% Stellenprozent.
Ja, ein paar Fragen an euch zum Thema Arbeit. Sagt mir drei Worte, die euch Sinn kommen zum Thema Arbeit. Spontan.
Ja, Kollegschaft, auf interessante Sachen, vielseitig, Spass.
Warum sind gerade die Wörter Sinn gekommen? Könnt ihr da vielleicht etwas mehr dazu sagen?
Ja, ich habe einen vielseitigen Job. Ich kann ganz viele Sachen machen, die mir echt Spass machen. Ich habe alle Tage etwas Neues, weiss eigentlich vielfach gar nicht, was das mir erwartet. Und das ist spannend. Ich habe gute Arbeitskollegen. Das macht Spass, ja.
Da habe ich eine Frage, in welcher Sparte das ihr arbeitet?
Ich bin als Hauswart tätig.
Und wie viel Prozent seid ihr als Hauswart?
90% bin ich angestellt.
Was hat denn die Arbeit für euch für einen Stellenwert in eurem Leben?
Ja, ich bringe sehr viel Zeit auf der Arbeit. Also das ist mir schon noch wichtig. Vor allem ist es wichtig, dass es mir wohl ist. Eben, weil man ist halt einfach 5 Tage unterwegs, vom Morgen bis am Abend. Und wenn es da einem nicht gefällt, dann ist es gar nicht gut. Das ist schon noch wichtig, ja.
Wie ihr gehört habt, verbindet die Leute Arbeit vor allem mit Lohnarbeit, obwohl ganz viele andere Formen von Arbeit gibt. Wie ihr von Bruno vorher gehört habt, zum Beispiel Pflege, Lehren in die Schule gehen oder wie wir Radio machen. Auch die Band Anta Mortz beschäftigt sich in ihren Text unter anderem mit Arbeit. Anta Mortz spielt Anfang September im Club ISC. Hier gehört er sie mit ihrem Song Arbeit. Was machen eigentlich SozialarbeiterInnen, die PatientInnen in der Psychiatrie begleiten? Tanja hat Friedrich Meier gefragt, ob er uns von seinem Berufsalltag erzählen könnte. In der UPD, der Universitären Psychiatrischen Dienste in Bern. Er unterstützt in allen sozialen Bereichen, wo die Leute Hilfe brauchen. Zum Beispiel Arbeit, Versicherungen, soziales Umfeld, Tagesstruktur, Finanzen, Wohnen und vieles mehr. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und jede Lösung sollte individuell sein. Wie man das versucht zu erreichen und was die Herausforderungen sind, darüber hat Tanja mit dem Friedrich Meier geredet.
Guten Tag, Herr Friedrich Meier. Sie arbeiten in der UPD als Sozialarbeiter seit 15 Jahren. Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben?
Aus Sozialarbeiter ist etwas vom Wichtigen, immer mit den Finanzen zu schauen wegen den Leuten, oder? Geld ist etwas sehr Wichtiges. So viele Leute, die nachher eine Krisenintervention zu uns kommen, ist mit dem Geld irgendetwas nicht klar. Viele von unseren Patienten sind ja obdachlos oder haben den Platz im Heim verloren. Also Wohnen ist auch ganz ein wichtiges Thema. Nachher rechtliche Fragen gehört auch zu unseren Aufgaben, dass wir sie beraten. Nachher Triage, welche Beratungsstelle könnten Sie noch anfragen? Beratung wegen der Familie, welche Unterstützung, dass Sie könnten auch bekommen. Und die ganze Vernetzungsarbeit mit allen Ämtern und involvierten Personen.
Was machen Sie konkret im Alltag als Bindeglied zwischen medizinischen Behandlungen und der sozialen Lebenswelt der Patienten?
Sozialarbeit ist eben eine Arbeit und wir machen viel so praktische Aufgaben. Oder wenn zum Beispiel ein Mann in die Klinik kommt, zum Beispiel, der hat grosse finanzielle Probleme und ist depressiv und die Rechnungen nicht können zahlen. So als Beispiel, oder? Dann kann man helfen, Antidepressiva schon. Aber das ist so als Beispiel, ist ja ganz wichtig, dass man ihn unterstützt in den Finanzen. Dass man zum Beispiel mit ihm die Rechnungen anschaut und nachher schaut, welcher könnte er jetzt zahlen, bei welchen kann er noch ein bisschen warten. So, jetzt einfach so als Konkret. Es geht viel so um administrative Aufgaben, wo man die Leute unterstützen kann. Vielleicht haben sie ein Problem mit dem Beistand. Oder fühlen sich nicht wohl im Wohnheim dort. Dann tun wir einfach separat, dass sie nachher können entscheiden können, wie es so weitergeht.
Auf einer Skala von 1 einfach bis 10 schwierig, wie herausfordernd sind Gespräche mit Arbeitgebern im ersten und im zweiten Arbeitsmarkt?
Auf dieser Station, wo ich jetzt arbeite, das ist eine Aufnahmestation Psychose, haben wir nicht mehr so viele Leute, die noch im Arbeitsprozess in sind. Wir haben aber schon etliche Patienten, die zu uns kommen und dann nachher vielleicht auf eine weitere Station kommen, die in einem Anstellungsverhältnis sind, im ersten Arbeitsmarkt. Dort tue ich einfach Patienten beraten, schauen, wie die Situation ist mit dem Arbeitgeber. Haben sie Angst, dass sie eine Kündigung bekommen? Oder wie ist die Situation? Wie haben sie es mit dem Chef? Die Gespräche habe ich jetzt in letzter Zeit, seit wir so einen Schwerpunkt haben, Aufnahme. Eigentlich weniger, aber vorher, als ich das noch viel hatte, habe ich gemerkt, es ist nicht, ich habe es jetzt immer gefunden, die meisten Arbeitgeber sind sehr froh um ein Gespräch und sehr froh, wenn man ein bisschen Zeit hat, über die Situation, also über Gesundheit zu reden, wenn sie wichtige Informationen bekommen, was einem Patienten hilft, dass er die Stelle behalten kann. Ich finde es eigentlich etwas Schönes und es ist schon anspruchsvoll, wo man sich wirklich gut informieren muss, aber das Gespräch selber ist nicht so schwierig. Also, ich würde sagen, es 5.
Welche Beratung und Infostellen geben Sie den Patienten als Ressource mit auf dem Weg?
Also Beratungsstellen, da gibt es eine riesige Auswahl von Beratungsstellen. Also das ist unglaublich viel. Oder? Sei es bei Migration, sei es bei familiären Problemen, sei es bei Herausforderungen mit den Kindern, da gibt es x Stellen. Was wir jetzt noch viel brauchen, ist, gerade mit Leuten mit Migration, sie Beratungsstelle für Menschen in Not, oder, wo sie wirklich gute Rückmeldung bekommen bei ihrem Verlauf, beim Asylverfahren oder Problemen mit der Migrationsbehörde. Das ist sicher sehr eine wichtige Beratungsstelle. Aber sonst ist es wirklich sehr vielfältig. Also es gibt, ich denke, es gibt etwa, würde ich sagen, sicher 40 bis 50 Beratungsstellen, die wir triagieren.
Wo sind die Chancen und Nutzen für Patienten mit Sozialarbeiterinnen zusammenzuarbeiten?
Ich glaube, je nach Situation oder, kann der Nutzen sehr gross sein, weil man sehr viele Möglichkeiten den Patienten aufzeigen kann. Ich arbeite, wie gesagt, ja lange auf der Station und kenne noch die Abläufe. Du selber auch beraten bezüglich ihrer Recht, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind, wie sie sich können wehren oder wie dass sie gehört werden oder in diesem schnelllebigen Betrieb. Da ist die Beratung von uns. Ich habe eigentlich bei den meisten Patienten oder die keine finanziellen Probleme haben und kein Problem mit dem Arbeitgeber und eine gute Lebenssituation haben, kann ich meistens so in kleinen Bereichen kann ich sie unterstützen. In irgendeiner Form, sei das sie die richtige Behandlung auch bekommen und Informationen einfach bekommen, die manchmal verloren gehen in der Hektik vom Stationsalltag. Also ich denke, viele Patienten können profitieren.
Sie sind ja auch auf der Abteilung tätig. Welche Psychoedukationstools helfen in der Praxis am besten oder am meisten?
Ich habe mit dem Psychologen zusammen haben wir eine Gruppe. Wir haben eine Gruppe auf 14 Tagen, die WAF-Gruppe. Das ist so ein wie eine Selbsthilfegruppe eigentlich. Oder ich sage immer, es geht darum, dass wir lernen, mit schwierigen, mit stressigen Situationen umzugehen. Es ist immer eine Stunde, auch 14 Tage, Mittwoch am Morgen. Und ich finde das etwas sehr Gutes. Es ist sehr anspruchsvoll, weil der Gesundheitszustand jetzt auf einer Akutabteilung der Patienten ist zum Teil noch sehr fragil. Oder? Und wenn da jemand etwas viel redet, dann kann das einen anderen Patienten schon stressen. Aber ich finde schon, wenn ich auch sehe, wenn Patienten so eben selber in Beratungsrollen kommen, und sie einander wie erzählen, wie sie eine schwierige Situation, sei es mit einem Nachbar, der laut ist, oder mit einer Stresssituation in der Tagesstätte oder beim Arbeiten oder in der Familie, wenn man so in die Diskussion hineinkommt, dann gibt es, habe ich das Gefühl, das ist eine sehr gute Qualität, oft, wo Patienten wirklich extrem voneinander profitieren können. Ich habe immer das Gefühl, die Aussagen der anderen Patienten, die wirken oft viel mehr, als wenn ich irgendetwas da probiere zu erzählen. Von dem her, das ist eigentlich das Einzige, was ich habe, aus Gruppen, oder? Und das finde ich sehr etwas Anspruchsvolles, weil ich tue ja nicht psychotherapeutische Beratung anbieten, oder? Da tue ich mich immer abgrenzt, aber oft kommt es dann auch in den Bereich hin und dann muss ich sagen, wir tun jetzt mehr über das Praktische reden. Aber ich finde das sehr etwas, es ist toll, das zu machen.
Wie viel Zeit dürfen Sie ungefähr durchschnittlich aufwenden für einen Patienten? Ist das auch begrenzt von den Ressourcen?
Ich arbeite einfach auf einer Station mit 21, 22 Patienten. Viele sind so 20. Und ich einfach die 70 Stellenprozent für Patienten zur Verfügung. Und da bin ich eigentlich recht viel, recht frei, einzuteilen, wo meine Zeit einzuteilen. Es gibt einfach halt wirklich Patienten, die wenn ich den Auftrag habe, auf einen Austritt herzuschaffen, wenn ich stark involviert bin, zum Beispiel, wenn ich eben nichts habe zum Wohnen, dann muss ich natürlich dort sehr viel investieren. Und bei Patienten, die ich nachher so habe, da kann ich auch viel Zeit investieren. Da können wir Besichtigungen machen, mehrere Besichtigungen machen, dass sie nachher wirklich sehen, was sie für Möglichkeiten haben, wie sie könnten wohnen könnten, dass sie eine gute Entscheidung fällen können. Ich finde, wir sind oben dort sehr gut aufgestellt, dass wir den Patienten wirklich eine gute Beratung können anbieten, gerade bezüglich Wohnmöglichkeiten. Zudem habe ich noch Praktikanten jedes zweite Halbjahr und ich kann auch sehr viel mit Patienten nachher einfach Institutionen anschauen. Von dem her recht viel Zeit für, einfach für die Patienten, die wirklich auf einen Austritt hergehen und nichts haben zum Wohnen und wirklich ein dringender Auftrag ist von den Ärzten. Da kann ich viel Zeit investieren.
Wie würden Sie im Allgemeinen erfolgreiche Tagesstruktur nach Klinikaustritt beschreiben?
Boah, das ist noch schwierig, weil unsere Patienten sind sehr, sehr unterschiedlich. Oder? Der eine schafft 100% und er braucht ja nicht noch. Der muss vielleicht ändern lernen, wie er mit Stresssituationen umgeht, die Familie und so. Dann können wir dort ein bisschen beraten. Jetzt auf der Akutabteilung, wo wir viele Patienten haben, die schon lange erkrankt sind und viel, geht es viel darum, dass man einfach herausfindet, was ihnen Freude macht und Sinn gibt im Leben, oder? Und wo, dass sie dort Möglichkeiten sehen, dass sie sich gut strukturieren können, oder? Dass man sie nachher wirklich gut beratet. Das ist noch eine schwierige Aufgabe, finde ich, weil jeder Mensch so anders ist und jeder Mensch in anderen Aufgaben und so Erfüllung findet, ist das noch schwierig herauszufinden. Also es ist sehr unterschiedlich. Der eine, ich glaube, wir haben Patienten, wenn die zweimal, und das finde ich auch gut, wenn die zweimal in der Woche mit jemandem einen Kaffee nehmen können, dann ist ihr soziales Bedürfnis gestillt. Die anderen, die brauchen halt wirklich 50% Job, vielleicht irgendwie geben oder irgendwo, und brauchen nachher noch einen Spitex und brauchen noch irgendwie eine Haushaltsunterstützung und tut man noch schauen, mit ihnen noch schauen, was gibt es in der Kirchgemeinde für Programm am Wochenende und tut man also noch so Begegnungsstätten informieren, brauchen sehr viel von dem her. Von sehr viel Aktivierung durch den Tag bis 2 Kaffee pro Woche gibt es aus.
Wie erleben Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Klinik? Ich habe ja gelesen, dass Sie als klinische Sozialarbeit aufgelistet sind.
Grundsätzlich erlebe ich die Zusammenarbeit sehr gut. Es ist jedoch so, dass es wirklich oft haben wir einfach eine sehr stressige Situation und sehr schnell müssen arbeiten und auch sehr heikle Situationen schnell müssen abklären oder gerade jetzt auf der Akutabteilung. Und das ist schon sehr stressig. Aber ich finde, wir geben auch unser Bestes. Man muss schon ein bisschen dicke Haut haben. Man muss immer wieder aufeinander zugehen und einfach reflektieren, wie man die Zusammenarbeit noch verbessern könnte. Aber dadurch, dass ich jetzt schon lange arbeite, habe ich das auch ein bisschen gelernt. Oder dass manchmal, wenn jemand ein bisschen laut wird und der Arzt etwas ein bisschen zackig sagt, dass es eigentlich nicht Ausdruck ist, dass er mich nicht mag oder so, oder mich blöd findet, sondern mehr ist, jetzt müssen wir vorwärts machen. Und ich lebe das grundsätzlich gut mit Pflege und Ärzten und Psychologen und den ganzen Therapeuten. Aber es ist schon eine riesige Aufgabe. Emotionell ist das extrem anstrengend und herausfordernd. Aber ich erlebe es gut und ich habe gelernt, man muss immer wieder aufeinander zugehen. Das mache ich immer. Wenn mich irgendetwas stört, dann gehe ich das Positive sagen und meine Bedürfnisse melden. Und so geht das eigentlich gut.
Da kommt mir das Wort Resilienz im Sinn. Da haben Sie grosse Erfahrungen persönlich.
Ja, also ich denke, bei der Pflege sagt man das ja oft, oder die in der Pflege auf einer Akutabteilung arbeiten, von der Ärzte und Assistenzärzte. Man braucht schon eine dicke Haut, weil man hört sehr viel Leid und die Patienten sind sehr unterschiedlich und nachher einfach so schnell zu schwitzen von einer Situation zur anderen, das braucht schon eben sehr viel. Und man muss als Mensch schon, ist gut, wenn man sicher viel Lebenserfahrung schon hat. Weil das ist unglaublich anspruchsvoll, finde ich oft. Oder gerade für die Pflege, die dann nicht davon kann, wie nicht, wenn es mir zu viel wird, ich kann ja in mein Büro zurück und sage, ich tue dann morgen das Gespräch mit euch, dann muss die Pflege ja schauen bei jemandem, der gerade in Krise ist, oder? Aber ich bin froh, dass ich ein Soz-Team habe, das ich immer wieder austauschen kann, wo wir über schwierige Situationen im Team der Sozialarbeiter austauschen können und auch lachen können. Es muss sie halt auch rennen, wenn irgendetwas wieder schief gegangen ist. Dass ich eigentlich finde, ja, das ist möglich. Aber man muss wirklich an sich arbeiten, dass man die Resilienz kann aufbauen und auch die schwierigen, mit all diesen schwierigen Situationen einen Umgang findet.
Da ist in dem Fall Debriefing auch ganz wichtig.
Ja, darüber reden nachher. Ja, ich bin sehr froh, wir tun immer als Sozialarbeiter zusammen zu Mittag essen. Und wo wir dann einfach nachher auch aufhören. Ich bin sehr froh, ist das möglich, haben wir da weiterhin unseren Tisch, wo wir alle zusammen können, hocken Mittagessen, wo wir alle zusammenkommen und dann merkt man, okay, der hatte eine schwierige Situation, wo ihm ist nachgegangen, dann können wir am Mittagstisch darüber reden und ihn unterstützen. Und auch im Team auf der Station, oder wir haben ja wie 2 Team, wo man darüber reden kann. Manchmal gehen mir ja Situationen nach, mir kommt gar nicht recht nach, warum. Und dann muss man das wenn man das zu einer drüne Leuten erzählen kann, dann plötzlich kommt man vielleicht drauf und dann hat sich der Knüppel vielleicht wieder gelöst.
Was macht Ihnen besonders Freude an der Arbeit?
Vieles macht mir Freude. Ich denke, aus Sozialarbeit macht man eben so praktisches Zeug für Patienten. Die Patienten haben sofort das Resultat. Oder sie haben wieder ein bisschen Geld. Sie wissen, dass es ein Gespräch gibt mit dem Arbeitgeber. Sie wissen, dass man mit dem Heim redet, wo sie vielleicht nicht so zufrieden sind, dass das jetzt irgendwie besprochen wird. Oder sie haben Ideen bekommen, wie sie mit ihren Kindern Lösungen finden für schwierige Situationen. Von dem her sehr viel Dankbarkeit von den Patienten. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch einen Patienten, der auch in einem Heim war und sich dort einfach nicht wohl gefühlt hat, sehr unglücklich war. Und auch sehr eine schwierige Situation, sonst auch noch, er hat es nicht gut gehabt mit dem Beistand, er hat das Gefühl, er sei fühlt sich nicht wahrgenommen von dem, der hat keine Zeit und dann höre ich ihm gar nicht zu. Und dem konnte ich helfen, dass wir das eben auch besprechen und dass er jetzt merkt, mal, es gibt eine Möglichkeit für ihn zum Wohnen, wo er mehr entspricht und er unglaublich Freude hat, dass das jetzt eingefädelt wird. Von dem her, sehr viele Patienten, die sehr dankbar sind, weil sie irgendwie ein Resultat sehen, das ihnen hilft und wieder ein bisschen Perspektive gibt im Leben. Und das ist sehr schön.
Können Sie uns noch etwas über das intensive Case-Management erzählen?
Ja, das mache ich gerne. Also das intensive Case-Management, das ICM, das ist so, haben wir wenige Prozent für das, vor allem für Patienten, die sehr viel in der Klinik sind. Also wo so der Drehtüreffekt sehr gross ist, so Patienten, die immer wieder eine Krisenintervention brauchen. Und normalerweise ist ja immer wieder eine neue Sozialarbeit zuständig, wenn man auf eine andere Abteilung kommt. Bei so Patienten, die wir aber im ICM haben, ist immer der gleiche Sozialarbeiter zuständig. Und der kann auch, wenn sie schon austreten sind, die Patienten noch beraten. Normalerweise können wir das ja nicht mehr, wir können gar nicht mehr abrechnen. Aber bei den Patienten, die im ICM sind, können wir nachher dranbleiben, dass der ewige Drehtüreffekt vielleicht ein bisschen unterbrochen wird, oder? Und manchmal braucht es eine Umplatzierung. Oft sind es aber auch kleine Sachen, die einfach irgendwo vergessen gehen, die für Patienten sehr wichtig sind und im Heim einfach übersehen werden, oder? Dass man einfach nachher hergeht und mit den Patienten darüber redet, warum ist das so schwierig, was könnte man jetzt hier machen, dass man wirklich die kleinen Wünsche, kürzlich habe ich bei der Patientin ist immer wieder gesehen, einfach, dass sie mehr Kleider will, oder? Dass sie das nicht selber organisieren kann. Dann konnte ich dann organisieren im ICM, auch über längere Frist, dass sie wirklich ihre Kleider überkommt und dass das organisiert ist. Und es gibt manchmal eine gewisse Beruhigung, oder? Es ist nachher wirklich so, auch bei den Aufenthalten, wenn die Beziehung da ist, oder? Und nachher müssen sie nicht immer alles wieder neu erzählen, sondern das ist irgendeine Person, die nachher auch mit den Ärzten reden kann, die mit dem Heim reden kann, die so ein bisschen gewissen Informationsfluss sicherstellt. Und das ist für Patienten oft sehr entlastend. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil so viel Zeit hat man nicht, aber man kann oft nachher durch einen sicheren Informationsfluss kann man sicherstellen, dass der Dreh durch Effekt ein bisschen weniger wird.
Könnten Sie uns noch etwas über den Pflegenotstand aus Sicht der Sozialarbeit sagen?
Ja, da bin ich natürlich indirekt auch betroffen davon. Ich arbeite jetzt 15 Jahre auf der gleichen Abteilung und ich sehe jetzt schon einen massiven Unterschied zu Corona. Es war wirklich so ein Einschnitt im Gesundheitswesen, den ich auch sehr stark mitbekommen habe. Die Pflege hat sich noch gar nicht richtig erholt davon. Es ist wirklich schwierig, genug Pflegefachleute zu finden auf der Station. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stellen auf dieser Station, wo ich bin, offen sind, aber das merkt man, dort man halt Leute, die temporär kommen und so, und die haben halt nicht das gleiche Know-how. Das ist nachher schon noch herausfordernd, oder? Weil ich muss ja gleich die Austritte vorbereiten und bin nachher gleich auch betroffen, dass ich nachher merke, die Pflegefachfrau, die hat jetzt noch nie eine Spitex-Anmeldung gemacht. Die kennt auch die Patientin gar nicht richtig, weil sie um einen Tag bei uns ist. Das ist schon, Patienten leiden, glaube ich, schon darunter, dass da zu wenig Pflegefachleute rum sind. Das finde ich sehr tragisch und ich finde, ich kann das nicht verstehen, dass man das noch nicht in der Politik nicht wirklich, die Tragik von dieser Situation scheinbar nicht wirklich begriffen hat.
Möchten Sie noch irgendetwas sagen, wo man noch nicht können, darüber berichten
können? Nein, ich denke, das ist ungefähr das Wichtigste. Ich denke, wenn man in Psychiatrie ist und vielleicht nicht mehr weiter weiss oder irgendwelche Fragen hat, dann ist immer eine Möglichkeit, dass man fragen kann, ob da ein Sozialarbeiter rum ist. Es sollte eigentlich überall einer zuständig sein und dass man sich beraten kann.
Herzlichen Dank und vielen Dank für eure wertvolle Arbeit.
Gerne geschehen. Loco, loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
So, unsere Sendezeit ist gleich vorbei. Für mich war es eine spannende Zeit. Ich hoffe, dass ihr auch etwas mitnehmen konntet. Zur Sendung beigetragen haben Tanja und Bruno, an der Technik der Manuel, Andrea und Wilma. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, was heisst Radio Lokomotivo auf Radio Rabe. Ich bin der Simon und sage Tschüss, macht's gut.
Radio locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo. Escucha las historias, vidas movidas, hermosas, curiosas, emocionantes y locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo, loco loco, radio locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo. Cuando la meritocracia no te deja a su festín, cuando tu fe, tu confianza, todo se fue a los cuatro vientos, ondea la bandera en la periferia del sur, vete allá y persónate al director del circo. Loco, loco, radio loco.